Die Nachrichten aus dem beschädigten Leben beginnen in dieser Woche in Essen, denn dort gab es in den letzten Wochen eine durchaus bemerkenswerte Idee und Mitteilung. Die Stadt Essen will nämlich neue Wege gehen beim Umgang mit Trinkern auf ihren öffentlichen Plätzen. Es gibt dort einen Sozialdezernenten, Peter Renzel, der plant, dass man schwerst Alkoholabhängige einsetzen möchte als Putzkolonne. Dafür sollen sie dann Bier erhalten, Tabak erhalten und auch ein kleines Taschengeld. Das Ganze nennt sich Fördermaßnahme und startet voraussichtlich im Mai in Essen und hat auch ein Vorbild. Es gibt nämlich einen Modellversuch in Amsterdam. Dort gibt es seit 2 Jahren 2 Stadtviertel, wo Süchtige zur Säuberung von Parks und Plätzen eingesetzt werden. Dienstbeginn da ist um 9 Uhr. Zum Dienstbeginn erhält man 2 Dosen Bier und falls gewünscht eine Tasse Kaffee. Man ist dann ausgestattet mit Zangen, mit Müllbeuteln und mit Westen der lokalen Müllentsorgung und auch einem Sozialarbeiter, mit dem es dann zusammen auf Rundgänge geht, an deren Ende man dann eine Büchse Bier spendiert bekommt. Auch in Essen findet man diese Idee ganz wunderbar. Es gibt nun eine städtische Gesellschaft, die sich dieser Idee angenommen hat und in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter das Experiment ausprobieren möchte. In Essen 10 bis 12 sogenannte Gemeinwohlarbeitsplätze sind geplant. Die Ausgabe des Biers, so heißt es in einer Mitteilung, ist dabei nicht als Entlohnung zu verstehen, sondern diese sei nur ein Instrument, um die Menschen im Projekt zu halten. Alkoholabhängige werden also ohne Bezahlung arbeiten, demnächst in Essen. Thematisch nicht allzu weit weg davon ist ein Phänomen, was in den letzten Jahren Lucius Teitelbaum untersucht hat. Lucius Teitelbaum ist Historiker und erforscht seit Jahren über Obdachlosenfeindlichkeit in Deutschland.
Obdachlose im engeren Sinne geht man davon aus, dass es halt 22.000 sind. Es ist aber gerade so, dass eventuell auch durch die Krise halt diese Zahlen wieder ansteigen. Also man befürchtet zum Beispiel, dass diese Zahl von Wohnungslosen von 2010 250.000 bis 2015 auf 280.000 ansteigen. Dann gibt es halt auch noch so Fälle von zum Beispiel Minderjährigen, also sogenannten Straßenkindern. Da finden sich auch total unterschiedliche Zahlen. Da weiß man offenbar wirklich nicht so genau, wie viele das sind. Das geht von 2.500 bis 40.000 Straßenkindern, die es in Deutschland geben soll. Zur Lebenssituation, die ist halt, blöd gesagt, ziemlich schlecht. Also halt, man kann sich das ja auch denken, aber es ist halt zum Beispiel so bei der gesundheitlichen Situation, dass Obdachlose sehr viel früher sterben. Also ihre Lebenserwartung liegt laut Statistik bei obdachlosen Männern und Obdachlosigkeit ist sehr männlich geprägt. Also 25% aller Obdachlosen sind Frauen und der Rest sind halt Männer, liegt bei 46,5 Jahren. Also halt weit unter dem Durchschnitt halt für Deutschland. Ja, das ist halt auch ein bisschen das Problem halt, dass viele sind halt psychisch krank oder haben auch andere Krankheiten, Mangelernährung, Rheuma, Hauterkrankungen, Erkrankungen des Bewegungsapparats und Suchtprobleme sind da halt vor allen Dingen zu finden. Es gibt natürlich halt so Anfeindungen im Alltag und das ist, glaube ich, auch das Wichtige zu sehen, dass es halt einfach in der Gesellschaft halt Tendenzen gibt, die sich dann halt zum Teil nochmal gewaltförmig auswirken, aber dass es halt in der breiten Gesellschaft schon so eine Negativeinstellung auf jeden Fall gibt. Also dass man zum Beispiel halt, aber das betrifft halt abgehängte Personen allgemein, also halt jetzt nicht nur Obdachlose. Bei Sozialdarwinismus wird sehr häufig gemacht, dass die Ungleichheit, also dass Leute meinetwegen verschieden reich oder arm sind, zur Ungleichwertigkeit gemacht wird. Also dass sie quasi selbst dran schuld sind und dass man Leute danach beurteilt, wie halt ihre soziale Situation ist. Das heißt, es gibt halt so Beschimpfungen, was auch sehr stark vertreten ist, ist so ein Anti-Bettler-Diskurs. Also es gibt ja häufig so Diskussionen in Tageszeitungen oder Leserbriefspalten, dass halt die Bettler einem, wird gesagt, auf die Nerven gehen und dass man da halt doch mal irgendwie dann teilweise an die Politik mit der Forderung rantritt, da halt zu säubern. Das ist halt so Stammtischgepolter, das ist halt so Anfeindungen und dann geht es halt bis natürlich zur direkten Gewalt, wo auffällt, dass die sehr enthemmt eingesetzt wird. Also das ist halt so bei, ich sag mal, normalen Prügeleien ist es ja so, dass dann irgendwann Schluss ist und bei quasi Übergriffen auf, also aus sozialdarwinistischen Motiven ist es so, dass die halt sich sehr lange ziehen, sehr brutal sind, sehr kein Ende finden, teilweise halt bis zum Tod gehen und so häufig ja auch so Quälereien gibt, also dass man die Leute tatsächlich richtig lange quält. Und das ist halt ein sehr starker Hinweis darauf, dass man halt dem Opfer den Status als Mensch abspricht. Also dass man, es gibt Fälle, wo, und es sind auch nicht nur halt so quasi die Klischee-Neonazis, die das machen, sondern halt auch Leute aus sogenannten gut behüteten Familien, also halt irgendwie Gymnasiasten, die über Stunden lang einen obdachlosen Menschen zu Tode quälen. Also richtig grausame Fälle.
Ja, soweit der Historiker Lucius Teitelbaum, der seit Jahren forscht über das, was er Obdachlosenfeindlichkeit nennt, Obdachlosenfeindlichkeit in Deutschland. Er wurde 1932 in Jamaika geboren. Er gilt als einer der Intellektuellen in Großbritannien. Er war einer der wenigen Schwarzen im Fernsehen, die nicht singen, tanzen oder davonliefen. Erinnerte sich zum Beispiel der Regisseur John Akumfa, der einen Film über ihn gemacht hat. Für uns war er ein Rockstar, eine Pop-Ikone mit Grips. Gemeint ist der Soziologe Stuart Hall. Einer, der immer ein Ziel hatte, nämlich die Gesellschaft sehr präzise zu beschreiben. Eine Gesellschaft, die Stuart Hall als unmenschlich beschrieben hat. Stuart Hall verstarb vor einigen Wochen in Birmingham. Essays hat er hinterlassen, freundliche, kurze Polemiken, wo er zum Beispiel Menschen daran erinnert, dass diejenigen, die vor den Radio- und Fernsehapparaten sitzen, durchaus denkende Menschen sein können, die fähig sind, eine Botschaft anders zu verstehen als diejenigen, die sie da planen in den Sendern. Stuart Hall ist einer der wichtigsten Vertreter der sogenannten Cultural Studies, ist wenn nicht gar einer ihrer Helden. Und im Folgenden spricht er darüber, warum es wichtig ist, bei all dem kulturellen Gerede die Ökonomie nie aus dem Auge zu lassen.
It's not that Marxism is not around, but that kind of conversation which cultural studies conducted with, against some aspects of, around the questions, expanding a Marxist tradition of critical thinking, that is absent and that is a real weakness. So that's one of the reasons why I would say we're not in a very good position. I don't myself regard as the whole of the period between the sort of weakening of that tradition, which I suppose happens by the end of the 70s, early 80s, and now as completely lost. I think important gains were made which enable us to understand culture, cultural discourse, the place, the relationship of the ideological to the cultural. I don't think they're related, but not the same things exactly. So I think a lot of ground was covered, kind of conceptual ground was covered, which could go to enrich the position, provided the basic conversation was re-engaged. But if it's not re-engaged, then that interim period, you know, cultural studies lost its way and won't find it again. You can't define culture and cultural developments solely in terms of being driven by a kind of economic frame. But you have to look at the articulation between culture and, for instance, economic interests. Somebody has an interest in the shape, ownership of, control of the media. It's not the only way in which power intervenes in the media, to make the point. Therefore, some of the work that has gone on discourse and the nature of discourse really enlarges and expands our attention and understanding of how exactly ideology works. So you could take that bit forward, but still you would have to come back and engage with those points at which culture and political interests or class interests or social interests interlock. In the beginning, I always thought that culture was not a sphere, autonomous sphere of its own, and that what cultural studies was trying to do was to understand the ensemble of relations between the economic, the political, the cultural, the ideological and the social.
Ja, soweit Stuart Hall darüber, dass man das Ökonomische nicht aus dem Auge lassen soll, wenn man sich beschäftigt mit kulturellen Produkten. Immer wieder hat man Stuart Hall vorgeworfen, er sei zu positiv. Tatsächlich hat er etwas geschafft im britischen Kontext, was hierzulande kaum gelingt, nämlich eine Verknüpfung von kritischer Theorie mit Literatur, mit Musik, mit Kunst, mit dem, was man Pop nennen könnte.